Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst lese ich uns den heutigen Predigttext aus dem Buch Daniel, Kapitel 9, die Verse 20 bis 27. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte, und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden, und es wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist eine Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Liebe Gemeinde Christi, nachdem wir nun in der letzten Predigt ja das vollmächtige Gebet Daniels als Thema hatten, kommen wir nun zu der Auslegung der letzten Verse dieses Kapitels, die sich hauptsächlich um die 70 Jahrwochen der Befreiung Israels beschäftigen. Steigen wir dazu am besten direkt in den Vers 24 ein, denn die Verse 20 bis 23 sind im Grunde für das Kommende nur eine Einleitung. Dort werden wir nur darauf hingewiesen, dass Daniel diese Erhörung bekommt, während er noch im Gebet ist. Und von wem er sie bekommt? Von einem Mann, der mit dem Namen Gabriel genannt wird. Wir gehen alle davon aus, dass Gabriel ein Engel des Herrn ist, ein Gesandter, ein Bote in einem sehr hohen Rang, der Daniel dieses Gesicht auslegt. Und denken wir daran, dass dieses Gesicht ursprünglich von Daniel im Zusammenhang steht mit einer Entdeckung, die er in dem Propheten Jeremia gemacht hat, der sagt, dass die Dauer in der Unterdrückung Israels 70 Jahre dauern wird. Und nun waren von diesen 70 Jahren bereits 68 Jahre vergangen und Daniel sah um sich herum keine Veränderung. Keine Veränderung in dem Land, keine Verbesserung. Er konnte das Ende nicht sehen und es betrübte ihn sehr. Und da wandte er sich in seinem Gebet an Gott, den Herrn, und er brachte diesen für ihn scheinbaren Widerspruch vor ihn. Und er war tief betrübt, dass dieses Ende so gar nicht abzusehen war. Und mitten in diesem Gebet, in dem er unter anderem auch die Schuld des Volkes Israel auf sich nahm, es war nicht nur er selbst, der mit dieser Verwirrung auf Gott einstürzte. Nein, er wusste, dass sein Volk diese Verbannung verdient hatte, dass sein Volk schuldig geworden war. Und deshalb wandte er sich im Gebet an Gott als einer, als einen Mann seines Volkes. Und genau an dieser Stelle bekommt Daniel nun die Erhörung, in denen ihm viel über die 70 Jahrwochen und vor allem über genau das, was dann passieren wird, wenn diese 70er-Wochen vollendet sind, von dem Mann Gabriel erzählt. Lass uns nun zunächst einmal auf den Begriff Jahrwochen eingehen. Der Begriff Jahrwochen ist ja in diesem Kapitel so eine Art technischer Term. Ein Begriff, der nicht nur mit der wörtlichen Übersetzung gesehen werden sollte. Manche Übersetzungen schreiben, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Manche Übersetzungen machen aus diesem Wort Wochen Jahrwochen. Und sehr oft wird auch das Wort Heptaden gebraucht. Im englischsprachigen Bereich wird zum Beispiel fast ausschließlich der Begriff Heptaden gebraucht. Was steckt nun hinter diesen Wochen, diesen Jahrwochen, diesen Siebenern, wie man es auch nennen könnte, oder den Heptaden? Nun, dieses Wort ist stellt ein Zeitmaß dar, das für 7 Jahre steht. Eine Einheit von 7 Jahren wird als Woche oder als Jahrwoche oder auch als Siebener oder Heptade bezeichnet. Wenn wir nun von 70 Wochen hier hören, dann erhalten wir einen Hinweis auf eine Zeit von 490 Jahren. Wenn es heißt, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, dann dürfen wir dies lesen als 490 Jahre sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und bevor wir nun in diesen Vers 24 einsteigen, möchte ich zu Beginn der Predigt eines betonen. Das Wichtigste an dieser Passage ist meiner Meinung nach heute nicht die 70 Jahrwochen zu verstehen. Es ist viel, viel wichtiger, das Ende dieser 70 Jahre zu verstehen. Und es ist ein großer Schatz, wenn wir verstehen, wer und nicht was, wer da am Ende dieser 70 Jahrwochen angekündigt wird. Sicher lohnt es sich, mit diesen 70 Jahrwochen zu beschäftigen und die Aussagen sehr genau zu analysieren und zu einem sehr genauen Bild zu kommen. Aber selbst wenn wir an einer Stelle vielleicht in mühevoller Kleinarbeit nicht die letzte Erkenntnis bekommen können, so können wir aus dieser Passage doch die letzte Erkenntnis bekommen für eine, meiner Meinung nach, viel wichtigere Thematik, nämlich die, die wir aus dem Vers 24 ziehen können. Lasst uns nun zuerst den Vers 24 in mehrere kleine Einheiten aufteilen. Von was ist nun dort die Rede? Das heißt, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und dann folgt eine Aufzählung. Was passiert denn nach diesen 70 Wochen? Das erste ist, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Das Verbrechen wird zum Abschluss gebracht. Der zweite Punkt ist, um den Sünden ein Ende zu machen. Und drittens, um die Schuld zu sühnen. Und viertens, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Fünftens, um Gesicht und Propheten zu versiegeln. Und im letzten Punkt, um ein Allerheiligstes zu salben. Diese Aufzählung beinhaltet eine ganze Menge. Und lasst uns nun in diesen Text einsteigen und einmal erforschen, was hinter dieser Aufzählung steckt. Wenn wir diese 6 Punkte heute verstehen, dann hat es sich wahrhaftig gelohnt, diese Predigt zu hören. Ich meine tatsächlich, dass wer diese 6 Punkte verstanden hat, heute das Höchste aus dieser Predigt gezogen hat, das man daraus ziehen kann. Es ist reizvoll, die 70 Jahrwochen auseinanderzunehmen, wie schon angedeutet. Es ist auch wichtig, daraus ein Ergebnis zu ziehen. Aber diese 6 Punkte, die sind ein wahrer Schatz. Und wenn wir die 6 Punkte im Verhältnis der 70 Jahre einmal sehen, dann stelle ich mir so vor, als seien die 70 Jahre eine hübsche, toll verzierte Schatztruhe. Und diese 6 Punkte ein Schatz, den es darin zu entdecken gibt. Kommen wir nun zum ersten Punkt. Dort heißt es, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das ist wie eine Überschrift an diesem Vers und dann die erste Aufzählung, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Was heißt denn nun eigentlich, das Verbrechen wird zum Abschluss gebracht? Oder um nochmal eine andere Übersetzung an dieser Stelle zur Hand zu nehmen, um den Frevel zu zügeln oder um der Übertretung ein Ende zu machen. Grundsätzlich ist damit gemeint, dass sich die Menschen permanent gegen Gott gewendet haben. Und dem wird nun ein Ende gesetzt. Die Übertretung der Gebote Gottes war ihm ein Greuel in seinen Augen. Immer wieder fiel das Volk Israel in den Götzendienst ab. Es machte sich allerlei Götzen. Dazu zählte nicht nur die Schlange, die auf Jesus hindeutete und die all diejenigen heilte, die in der Wüste von den Schlangen gebissen wurden. Selbst aus diesem hohen Symbol, das ihnen Heil bedeutete, das ein Zeichen, ein Hinweis darauf war, wie Jesus die Sünde besiegen wird. Selbst diese eherne Schlange, die erhöht war, machte Israel zum Götzen. Das waren die Verbrechen, die in Israel vorherrschten. Und das waren die Verbrechen, die Israel immer wieder auch in die Verbannung und in die Strafe führten. Und nehmen wir nur noch ein Beispiel aus 1. Mose 6. Wir lesen in 1. Mose 6 in den Versen 5 und 6, wie schlimm es mit den Menschen und das bereits zu Beginn aller Tage auf der Erde war. Dort heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Ja, halten wir bitte fest, dass am Ende dieser 70 Jahrwochen mit diesem Verbrechen, dass mit dieser Auflehnung des Menschen gegen Gott, die vom ersten bis zum letzten Tage hin bestand und besteht, dass damit aufgeräumt werden sollte, dass damit Schluss gemacht werden sollte. Und wir können bereits am ersten Punkt sagen, dass all diese 6 Punkte eindeutig und ganz klar auf unseren Herrn Jesus Christus hinweisen. Halten wir also fest, dass dem Verbrechen ein Ende bereitet wurde, als Jesus auf die Erde kam. Er kam und es war sein Ziel, dem Verbrechen des Volkes gegen Gott ein Ende zu machen. Er kam, damit endlich der Götzendienst unter den Menschen aufhörte. Er kam, damit Gott nicht mehr leiden musste darunter, dass seine Menschen, die er geschaffen hatte, ihn nicht verstehen, sich gegen ihn auflehnen, sich gegen ihn wenden. Nun hat Gott ja nicht den Weg gewählt, dass er jeden einzelnen Menschen in seiner Art und in seinem Charakter so verändert hat, dass er nicht mehr in der Lage dazu ist, Verbrechen zu begehen, sondern er hat vielmehr Jesus seinen Sohn gegeben, ihn zum Opfer gemacht für diese Verbrechen. Und lasst uns einen Schritt weitergehen, denn es ist sehr wichtig zu verstehen, wie genau das passierte, wie diesem Verbrechen ein Abschluss bereitet wurde, wie dem Frevel des Volkes ein Ende gesetzt wurde. Das heißt im zweiten Punkt, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, um den Sünden ein Ende zu machen. Ja, das Ende der Verbrechen gegen Gott, das Ende der aktiven Auflehnung der Menschen gegen Gott, das bedeutet auch, dass den Sünden ein Ende bereitet wurde. Nun, Verbrechen gibt es untereinander, wenn wir das einmal so sagen, bei denen wir vielleicht nicht sofort an Sünde denken. Und wir hängen nun Verbrechen und Sünde zusammen. Wir könnten sehr leichtfertig sagen, ja, Verbrechen, das ist ja gleich Sünde. Aber Verbrechen gibt es einige. Verbrechen sind im Grunde alle Dinge, die wir nicht ordnungsgemäß machen, die wir gegen andere machen. Aber die Sünden sind es, die uns tatsächlich und tief von Gott trennen. Sünden sind nun alle stets immer auch Verbrechen, aber nicht alle Verbrechen sind Sünden. Die Auflehnung gegen Gott und der Schmerz, den Gott bei unseren Sünden empfindet, die unterscheiden uns doch maßgeblich von einem Begriff, der nur auf Verbrechen hindeutet. Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass heute sehr oft Sünden reduziert werden darauf, dass Menschen immer wieder sagen, Sünden sind im Grunde Zielverfehlungen, sind im Grunde Fehler, die wir machen. Aber das, was hier gemeint ist, das ist viel mehr. Gemeint ist, dass Sünde nicht nur Zielverfehlungen sind, dass Sünden nicht nur eine kleine Verfehlung sind, sondern es geht darum, dass die Sünde ganz tief in den Menschen steckt und dass sie nicht von dem Menschen selbst geheilt werden kann. Dass sie den Menschen in sich verdorben macht und dass er damit nicht geeignet ist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Diese Sünden wurden erst in Jesus insofern beendet, dass Jesus den Menschen der Sünde gegenüber für tot erklärt hat. Es hat dem Satan die Macht genommen, den Menschen anzuklagen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, sieh, er hat gesündigt, er hat immer wieder gegen dich gesündigt, Herr. Denn in diesem Moment wird Gott der Vater seinen Sohn sehen. In diesem Moment wird er den Menschen der Sünde für tot halten. Er wird ihn lebendig halten in Jesus Christus. Und damit ist der Macht, der Herrschaft, der Sklavenmacht der Sünde ein Ende bereitet. Das ist es, was in Jesus passiert ist. Den Sünden wurde ein Ende gesetzt. Es wurde nicht nur für die Sünden eine Lösung geschaffen, nein, die Sünden wurden ausgerottet, indem ihr die Macht genommen wurde. Nun sündigen wir Menschen ja immer noch und das vor und nach unserer Bekehrung. Also gemeint sein kann damit nicht, dass es keine Sünde mehr gibt, dass es das Paradies auf Erden gibt. Nein, gemeint ist damit, dass die Macht, dass die Herrschaft der Sünden verloren geht. Die Verbrechen werden zum Ende gebracht, dadurch, dass keiner mehr eine Klage erheben kann für diese Verbrechen. Dass das Verbrechen sich wandelt in Lob des Sohnes. Dass wir zum Vater kommen werden in der Gemeinschaft mit dem Sohn. Das heißt, dass den Sünden ein Ende gemacht wurde. Und bedenken wir auch noch einmal, dass Jesus auf die Erde kam, um ein Opfer zu werden für die Sünde. Und wenn wir genau überlegen, dann ist er nicht irgendein Opfer und er steht nicht in der Reihe der Opfer des Alten Testaments. Er steht nicht in der Reihe der Schafe und ist eines dieser Schafe, dieser Lämmer, die geopfert werden. Nein, er ist das ein für allemal, das endgültige, das einmalige Opfer. Er hat mit seinem Opfer die Zeitalter vollendet. Und um dies vielleicht noch einmal besser zu verstehen, lesen wir dazu Hebräer 9, den Vers 26. Im Hebräerbuch, in diesem einen Vers, wird sehr, sehr deutlich gemacht, dass in Jesus Christus die Sünde aufgehoben wurde, indem auch der Opferdienst des Alten Testamentes aufgehoben wurde. Lesen wir dort. Sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an, so war die Einleitung, jetzt aber die Aussage. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Durch das Opfer Christi. Nicht dadurch, dass er auf die Erde kam. Allein dadurch, dass er zum Opfer, dass er zur Sünde gemacht wurde. Dadurch wurde der Sünde ein Ende bereitet. Kommen wir nun zu dem dritten Punkt. mit dem Beendigen der Sünde habe ich eins schon vorweggenommen, dass Jesus selbst Opfer wurde. Und er wurde Opfer, um unsere Schuld zu sühnen. Was heißt das nun? Und welche Schuld ist hier gemeint? Und denken wir einmal, wie tiefgründig diese Aussage ist, die Daniel hier empfängt. Da heißt es, nach 70 Wochen, die über diesem Volk gesetzt sind, das sich gegen Gott auflehnt, da am Ende wird einer kommen, der beendet die Verbrechen. Kein Herrscher, kein König, kein Prophet war dazu in der Lage. Er wird den Sünden ein Ende machen, indem er sich selbst zur Sünde macht. Und er wird die Schuld bezahlen. Und hier sehen wir noch einmal, wie stark der Gedanke des Opfers ist. Jesus selbst in seinem Leben und in seiner Person zahlt, um die Schuld, die wir haben, Gott gegenüber, zu sühnen. Er gleicht diese Schuld aus, die wir uns aufgeladen haben. Und das konnte wirklich nur einer, der perfekt war, der geeignet war, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und denken wir einmal, wenn wir Jesus hören, wie er auf die Erde kommt, was sagt er denn dann? Was sagt er zu seiner Mission, wenn wir ihn fragen würden und sagen, Jesus, warum bist du denn gekommen? Wen rufst du denn? Zu wem sprichst du denn? Wer ist denn gemeint, wenn wir von dir hören? Und dann können wir vielleicht mit einem Vers aus dem Markus-Evangelium antworten, in dem Jesus sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gerechte waren da keine. Es gab keinen Gerechten auf Erden. Lesen wir Psalm 14 oder Psalm 53. Beide Psalme in ihrer Gänze, die sagen uns, da ist keiner, da ist kein Verständiger. Es gibt nicht einen, der Gutes tut. Und genau das greift Paulus auch in Römer 3 auf, indem er sagt, es gibt keinen, der gerecht ist. Und deshalb ist es gut, dass Jesus gekommen ist für die Nichtgerechten, für die Kranken, für die Sünder. Für deren Verbrechen, für deren Sünde will er die Schuld bezahlen in seinem Sühnopfer. Und nach diesen drei Punkten, die vielleicht eine etwas negative Aussage im Kern haben, in denen es um Verbrechen geht, in denen es um Sünde geht und in denen es darum geht, wie diese böse Wurzel, die den Menschen durch alle Generationen begleitet hat, ausgerottet wird, dann wandelt auf einmal mitten in diesem Vers die Perspektive. Dann hören wir auf einmal, dass dann eine ewige Gerechtigkeit eingeführt wird. Und das ist nun unser vierter Punkt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, damit eine ewige Gerechtigkeit eingeführt wird. Gott, der Vater, hat sich entschieden, eine ewige Gerechtigkeit zu setzen. Er hat die Momente satt gehabt, wo Menschen sich im Stolz auf die eigene Gerechtigkeit verstrickt haben. Eigene Gerechtigkeit bleibt immer nur einen kleinen Moment lang. Von Adam an bis zu uns hat alles Gute immer nur eine kurze Verweildauer gehabt. Adam hat es kurz ausgehalten im Garten Eden und dann hat er die Frucht ergriffen. Und so ist es den Menschen immer wieder gegangen, die Gott gesegnet hat. Kurz waren sie gerecht, aber dann sind sie abgefallen. Deshalb brauchen wir eine ewige Gerechtigkeit. Und deshalb ist es eines der beachtlichsten Dinge, die wir aus dem Buch Daniel mitnehmen können, dass wir in Jesus aufgerichtet ewige Gerechtigkeit haben. Lesen wir noch einmal aus dem Neuen Testament, aus Römer 5, den Vers 21. Dort heißt es, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, ja, das war der alte Zustand, wir haben ihn eben beschrieben, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, durch Gerechtigkeit hin zu ewigem Leben, dahin hat uns Jesus Christus geführt. Das ist der gleiche Ton wie in Johannes 5 im Vers 24, wo es heißt, dass wir vom Tode zum Leben hinübergegangen sind. Unser alter Zustand ist der Tod. Aber hier in Römer 5, da lesen wir noch einmal genau: So herrscht die Gnade durch Gerechtigkeit, durch die Gerechtigkeit Christi hin zu ewigem Leben. Es ist nicht die eigene Gerechtigkeit. Keiner heute hier in dem Raum kann in seiner eigenen Gerechtigkeit zu ewigem Leben gelangen. Wir alle können lediglich in der Gerechtigkeit Christi zu ewigem Leben gelangen. Und lesen wir auch noch einmal den Vers 9 aus dem Psalm 112, den wir heute in der Schriftlesung gelesen haben. Dort heißt es: Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Jesu Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt auf in Ehre. Jesus selbst ist dieses Horn. Dieses Aufragen ist vielleicht vor seiner Kreuzigung kaum so zu verstehen, dass es ein Ort sein wird, an dem er an einem Kreuz hängt. Und für viele war es eine Enttäuschung, denn sie dachten, dieses Aufragen, das bedeutet Macht in Herrlichkeit. Aber für Jesus bedeutete es Tod und Demut. So können wir nun auch aus diesem Vers verstehen: Die ewige Gerechtigkeit, die bezog sich auf Jesus. Und die Armen, für die diese Gerechtigkeit eingeführt wurde, das sind wir. Und bedenken wir, dass Jesus Christus, als er auf die Erde kam, nicht zu seiner eigenen Ehre kam, dass er dieses Reich aufgerichtet hat, nicht für sich, um selbst darin zu regieren, sondern dass wir mit ihm ewig regieren dürfen. Denken wir dabei auch durchaus an dieses Reich in Daniel 7. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele Reiche sind uns in Daniel 7 angekündigt oder wie viele Tiere in diesen Bildern? Vielleicht würde der eine oder andere sagen, 4 Tiere. Das ist insofern richtig, dass dort 4 bildhaft beschriebene Tiere genannt werden. Aber eines, und das ist das Wichtigste von allen, das ist im Grunde das fünfte Tier, das fünfte Reich, das ewige Reich, das in Christus aufgerichtet wird und das seinen Kindern, seinen Brüdern gegeben wird, mit denen er gemeinsam herrscht in diesem fünften Reich. Und dieses Reich ist aufgerichtet, indem er in den Himmel geht und seine Herrschaft zur Rechten seines Vaters anfängt. Nun gehen wir weiter zu dem fünften Punkt. Der fünfte Punkt sagt uns, dass Gesicht und Propheten versiegelt werden. Dieser Punkt ist einfach zu verstehen. Denken wir nun einmal, was ist denn nun so ein Siegel? Wie wird etwas versiegelt? Wenn wir heute einen Brief versiegeln, wenn wir uns einmal vorstellen, wie ein Brief versiegelt wird, dann ist das Ziel dieses Siegels, dass, wenn jemand diesen Brief öffnet, dass man sofort sehen kann, dass jemand, der vielleicht sogar nicht berechtigt war, diesen Brief geöffnet hat. Das Siegel ist dazu gedacht, dass es nur einmal geöffnet wird. Man kann es nicht wiederherstellen, man kann es nicht wieder neu machen. So ist es, dass wir auch versiegelt sind und dass das Gesicht und die Propheten auch zum Ende dieser 70 Wochen versiegelt werden. Überlesen wir das nicht. Das heißt ja auch, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt und dann werden Gesicht und Propheten versiegelt werden. Was passiert mit diesen Gesichten und mit diesen Propheten? Naja, das ist sehr naheliegend. Diese Gesichter und diese Propheten haben im Grunde immer wieder den angekündigt, der da kommt in Gerechtigkeit und in Herrlichkeit. Immer wieder haben sie darauf verwiesen, dass es einen Retter geben muss. Dass es einen geben muss, der stellvertretend für unsere Sünden sterben muss. Immer wieder haben sie uns unsere Schuld vor Augen gehalten. Immer wieder haben sie uns darauf hingewiesen, dass wir in eigener Gerechtigkeit nicht leben können. Dass wir versklavt sind unter die Sünde. Dass wir der Sünde leichter und lieber nachfolgen, als nur einen Schritt mit Gott zu gehen. Immer wieder haben die Propheten einen angekündigt, der von oben herab, der vom Himmel herab auf die Erde kommen wird. Und das haben sie in Gesichten getan. Deshalb ist es also überhaupt nicht verwunderlich, dass die Gesichter am Ende dieser 70 Jahrwochen aufhören, dass sie versiegelt sind, dass sie mit den Aussagen der Propheten zusammen in Jesus ihre Versiegelung bekommen haben. Bedenken wir, dass auch dieser Begriff der Versiegelung damit gebraucht wird, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, das von Gott, dem Herrn, gegeben ist, der uns versiegelt. Das Siegel, das wir mit uns tragen, das ist das Wort Gottes, aus dem wir unsere Hoffnung schöpfen, aus dem wir unsere Zuversicht, unser Leben im Himmel, in Gemeinschaft mit Jesus schöpfen können. Und beachten wir auch an dieser Stelle, dass von Anfang an, dass von Grundlegung der Welt an, Gott diesen Plan verfolgt hat, dass alles auf Jesus hingedeutet hat und dann in ihm versiegelt, also abgeschlossen wurde. Das können wir durchaus auch geschichtlich und zeitlich sehen. Alle Dinge, die er vorhergesagt hat, sind exakt eingetreten. Und ich kann persönlich bekennen, dass ich zu diesen Menschen zähle, die überwältigt waren von der Anzahl der Verheißungen, die im Alten Testament zu finden waren und die dann in Jesus erfüllt waren. Im Grunde hat das letzten Endes den Ausschlag gegeben, dass ich glauben konnte. Erst als Gott mir den Glauben gegeben hat, zu verstehen, dass all dies wahr ist und dass keiner außer ihm so viel voraussagen kann, das so exakt und so genau eintritt, da war ich überwältigt. Da war nichts mehr übrig, was ich anführen konnte. Nichts mehr, was ich Gott vorhalten konnte. Da stand ich vor ihm und musste anerkennen, dass er der Gott ist, der seinen Sohn angekündigt hat, der ihn auf die Welt geschickt hat und der genauso, wie er es gesagt hat, auf die Welt gekommen ist. Aber damit wurden dann auch Gesichter und Prophetien versiegelt. Lesen wir noch einmal dazu, vielleicht aus dem Hebräerbrief, den Anfang, in dem es heißt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Am Ende dieser Tage, da ist zu uns geredet in Jesus, in dem Sohn. Den hat Gott zum Erben aller Dinge erkoren. Und in ihm ist doch alles erfüllt, was Gott angekündigt hat mit den Propheten und in den Gesichten. Die letzten Gesichter, die wir kennen, sind die Gesichter, die gebraucht werden, um das volle Evangelium zu offenbaren und weiterzugeben an die Menschen, damit sie von Jesus verstehen. Gehen wir nun auf den letzten Punkt, in dem es heißt 70 Wochen. Und ich nehme immer wieder diese Einleitung dieses Verses, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um ein Allerheiligstes zu salben. Dieser Abschnitt mag uns vielleicht im allerersten Moment etwas überraschen. Aber wenn wir nun verstanden haben, dass im Alten Testament der Prophet durch das Allerheiligste, durch einen separat abgetrennten Bereich zu Gott gelangte, so ist es nun, dass wir heute, nachdem wir Jesus sichtbar auf dieser Welt gesehen haben, nachdem wir sehen konnten, mit unseren Augen, nicht wir in unserer Zeit, aber die Menschen, die mit ihm lebten, wie er dort am Kreuz hing. Ja, an dieser Stelle haben die Menschen damals vielleicht gedacht, welch schmachvoller Anblick dies doch ist. Aber nun erfahren wir in diesem Wort, dass all die Schmach, die dort war, die dort am Kreuz passierte, im Grunde eine Salbung war. Im Grunde verstehen wir heute, dass allein durch diesen Tod von Jesus am Kreuz der Weg zum Vater offen ist. Genau deshalb riss der Vorhang im Tempel auseinander, weil nun Jesus der Weg zum Vater ist. Der einzige Weg. Niemand kann zum Vater kommen als allein durch Jesus Christus. Nur durch ihn haben wir Zugang zu Gott dem Vater. Und wann immer wir traurig sind, über uns selbst oder über andere Dinge, wenn wir ungetröstet sind, da wissen wir, dass Jesus unser Priester ist. Dass er unser Zugang zu Gott dem Vater ist. Dass er unser Allerheiligstes ist. Wodurch wir nun nicht mehr nur durch den Priester, sondern wir selbst können zu Gott gelangen. Und deshalb sind wir im Grunde auch so etwas wie Priester. Jesus hat für uns den Weg frei gemacht und Jesus selbst ist dieser Weg. Und deshalb ist er ein Allerheiligstes. Und deshalb ist er als Allerheiligstes oder als Allerheiligster gesalbt worden. Diese Salbung war für die Priester früher die Einsetzung in ihr Amt. Und so ist auch Jesus, als er hier auf der Erde war, zum Allerheiligsten gesalbt worden. Nach diesen 6 Punkten wollen wir nun noch einmal auf die letzten Verse und auf die Zeiträume, die hier angegeben werden, eingehen. Wir erfahren, dass zu Beginn dieser 70er-Wochen von einer Periode die Rede ist, die 7 Wochen dauert. Lesen wir nun noch einmal den Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Das ist der erste Teil. Der zweite folgt gleich. Diese 7 Wochen nun, von der Zeitpunkt der Verkündigung, die nehmen wir wieder mal 7, um den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Zeitraum zu ermitteln. Das Wort der Wiederherstellung, das erging meiner Meinung nach durch Cyrus oder auch Artaxerxes genannt. Wir können dazu lesen 2. Chroniker 36, die Verse 22 und 23. Dieser Cyrus oder Artaxerxes, der hat den Erlass gegeben, dass die Israeliten wieder nach Jerusalem zurückgehen durften. Dieser Erlass ist in der Zeit um 457 vor Christus erlassen worden. Bitte einigen wir uns bei dieser Zeitraumberechnung darauf, dass wir nicht exakt uns hier in Tagen, Minuten oder gar Sekunden verstricken, wie diese Zeit zu rechnen ist. Und dass vielleicht, wenn Jahresüberschneidungen sind, die Rechnungen durchaus auch Rundungen zulassen, wenn insgesamt der Zeitraum stimmt. Immer wieder wurde darüber diskutiert und man hat sich in Kleinigkeiten verstrickt, darum, dass man darum rang, alles möglichst exakt zu machen. Ich denke, dass der Zeitraum insgesamt leicht darzustellen ist und leicht zu erfassen ist, wenn man nicht in diesen Kleinigkeiten hängen bleibt. Also wir haben als erste Periode der 7 Wochen den Zeitraum von 457 bis 408 vor Christus feststellen können. Das war die Zeit, dass die Israeliten wieder nach Jerusalem zurückgehen konnten, um es wiederherzustellen. 7 Jahrwochen, 49 Jahre. Danach, 408 vor Christus, war Jerusalem im Grunde wiederhergestellt. Und dann kommt eine Zeitperiode, die 62 Wochen lang dauert. Wir lesen das aus dem zweiten Teil des Verses 25. Das ist um 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Das haben wir eben erfahren. Platz und Stadtgraben sind wiederhergestellt worden, 408 vor Christus. Und dann kam eine Bedrängnis der Zeiten, eine Zeit der Verfolgung, die 62 Jahrwochen dauert. Also 434 Jahre. 62 mal 7 ist 434. Wir kommen, wenn wir diese Zeitrechnung dann nehmen, auf das Jahr 26 nach Christus. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass Jesus Christus etwa im Jahr 5 vor Christus geboren wurde. Es ist immer etwas befremdend, wenn man diese Zahl in den Mund nimmt, denn man vermutet ja, dass wenn die Zeitrechnung mit Christus beginnt, dass Christus dann auch im Jahr 0 geboren ist. Aber das macht insofern keinen Sinn, weil man sehr gut nachweisen kann, dass hier Herodes 4 Jahre vor Christus, also bevor man die Zeitrechnung begann, bereits gestorben war. Deshalb muss man davon ausgehen, dass Jesus im Jahr 5 vor Christus geboren wurde. Das heißt, beim Antritt seines Dienstes in seinem 30. Lebensjahr, das war etwa 26 nach Christus. Wir sehen, dass wir hier tatsächlich, wenn wir 5 und 26 zusammenzählen, dass wir da auf 31 kommen. So dürfen wir hier aber an der Stelle nicht rechnen, weil wir gerundete Jahre haben und weil wir in den vielleicht halben Jahren und Monaten auch Übergänge haben und deshalb auf eine sehr gute, genaue, zusammenhängende Zeitrechnung kommen. Warum nun nehmen wir das Jahr 26 nach Christus? Das ist relativ einfach. Jesus begann seinen Dienst erst mit 30 Lebensjahren. Das heißt, er ließ sich in dieser Zeit taufen, wandelte dann durch das Land und verbrachte seinen Dienst für circa 3 Jahre. Diese Taufe des Johannes, die würde ich auch als den Zeitpunkt seiner Salbung anerkennen, die circa im Jahr 26 nach Christus passierte. In dieser Zeit, 26 nach Christus, in diesen 26 Jahren vorher, ist Jesus quasi vorbereitet worden auf diesen Dienst, den er nachher angetreten hat. Es gab immer wieder mal ein Argument, dass man gesagt hat, naja, Jesus war ja nun da, man muss die Zeit vorher berechnen. Das würde ich im Grunde ablehnen, denn was wir hier haben, ist eine geistliche Dimension, die darauf hindeutet, dass Jesus ab diesem Moment, wo er seinen Dienst antritt, also das ist, man muss es andersrum formulieren, dass die Zeitrechnung sinnvollerweise dann angesetzt wird, nicht weil er geboren wird, sondern weil er seinen Dienst antritt, denn wir sehen hier, dass in der Aufzählung, die wir in diesen Versen haben, von seinem Amt und auch von seinem Auftrag die Rede ist und nicht von seiner reinen physikalischen Präsenz auf dieser Erde. Noch einmal, vielleicht zum Abschied, unseren Vers aus Hebräer 9, den Vers 26. Und verschieben wir dabei einmal das Gewicht unserer Betrachtung. Wir haben diesen Vers schon einmal in unserer Predigt gehört und haben dabei vor allem auf das Opfer in Jesus geachtet. Ich lese uns zunächst den Vers. Nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe früher das Gewicht in diesem Vers nie auf diese Aussage gegen das Ende der Weltzeiten gelegt. Der Schreiber nennt den Moment der Aufhebung der Speisopfer und den Moment der Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst das Ende der Zeit, das Ende der Weltzeiten. Und genau von dem erfahren wir auch, wenn von Jesus in diesen 70 Jahrwochen die Rede ist. Das ist das Ende der Zeit. Dieser Tag seines Opfers, das ist das Ende der Zeit und der Beginn der Ewigkeit, die mit Jesus im Himmel vollendet wird. Mit seinem Kommen auf diese Erde und mit seiner Himmelfahrt hat er die Herrschaft im Himmel bei seinem Vater angetreten. Da wurden die Zeiten beendet, die Prophetien wurden erfüllt, sie wurden versiegelt in ihm und die Herrschaft. Das fünfte Reich, das Daniel angekündigt hat, das wurde angetreten im Himmel. Und ich darf noch einmal zum Schluss dieser Predigt die Betonung darauf legen, dass das Wichtigste dabei ist, dass jeder, der diese Nachricht heute gehört hat und der bekennen darf, Jesus ist für meine Sünden gestorben, Jesus hat für meine Sünden bezahlt, den größten Verdienst aus dieser Predigt gezogen. Er ist das einmalige Opfer, das für alle Sünden gestorben ist. Mit ihm ist der Verwüster und der Verwirrer gebannt. Mit ihm wurden die Verbrechen aufgehoben und mit ihm können wir in Frieden mit ihm leben, nicht mehr getrieben von der Sünde, beeinträchtigt von der Sünde, betrübt von der Sünde, aber nicht mehr beherrscht von der Sünde. Und wenn wir Jesus als den Herrn bekennen dürfen, dann dürfen wir mit Freude und mit Frieden darauf blicken. Und wir haben großen Trost und große Zuversicht in diesen Worten in Daniel. Denn wir wissen, dass in Jesus der Frieden gemacht ist. Für die Menschen, die an ihn glauben, ist er Friedensbote. Für die Menschen, die nicht von ihm verstehen, da ist der Reibstein, da ist seine Torheit, ist das Kreuz eine Dummheit. Ich darf hoffen, dass jeder, der dieses Wort hört, Jesus als den Herrn und den Heiland erkennen kann. Ich darf hoffen, dass jeder sagen kann, ja, dieser Jesus, der ist doch für meine Sünden gestorben. Er ist gesalbt worden, er ist eingetreten als Priester und als Herrscher, um den Weg frei zu machen für mich. Wer das bekennen kann, hat den Schatz in der Truhe gefunden. Die Truhe deutet uns auf die 70 Jahrwochen hin, die dann letzten Endes in Jesus münden. Aber darin liegend, das ist der wahre Schatz. Ihn zu entdecken, das ist der wahre Schatz. Amen.